Über Stärken lernen. Verstärkt. Positive Lösungen für das Training mit deinem Pferd. Mein Name ist Wiebke Deutsch.
Mein Name ist Nadine Sinekovic.
Wir sind Pferdetrainerin über positive Verstärkung. Bei Verstärkt stellen wir Wege vor, wie du mit deinem Trainingspartner Pferd eine Sprache findest.
Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
Willkommen bei Verstärkt!
Herzlich willkommen zu Teil 2 mit Silvia Zanetzky zum Thema Wahl und Kontrolle. Die Vorfreude hat ein Ende. Endlich sind wir wieder da und können über dieses spannende Thema sprechen. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen und schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns. Hallo, hallo auch von meiner Seite aus. Wir waren ja beim letzten Mal beim Thema Wahl und Kontrolle. Und da würde ich auch gerne direkt mit einer weiteren Frage anschließen. Und zwar hatten wir über die Bedürfnisse des Pferdes gesprochen, über Request Behavior. Und da würde mich interessieren, was passiert denn, wenn ich die Bedürfnisse meines Pferdes nicht erfüllen kann? Oder ist es, du hattest das Beispiel mit dem Wasserbottich genannt, dass du gesagt hast, während eines Trainings ist ein Pferd immer in eine Ecke des Reitplatzes gelaufen und am Ende habt ihr gesehen, es zeigt genau in die Richtung, wo der Wasserpott weit entfernt auf der Weide steht. Und als ihr, ich glaube, ihr habt das Pferd dann auch laufen lassen, um zu schauen, was war der Auslöser für dieses Verhalten. Und was passiert, wenn ich die Bedürfnisse meines Pferdes nicht erfüllen kann?
Das ist ja ein bisschen situationsabhängig und hängt ein bisschen davon ab, was für ein Bedürfnis ist es denn jetzt gerade. Wenn wir in Bezug auf Wasser beispielsweise das Ganze mal betrachten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass unter diesen Voraussetzungen noch gutes Training möglich ist. Wenn das Tier also so viel Durst hat, dass es sich nicht mehr auf das eigentliche Training konzentriert, dann sind wir mit positiver Verstärkung sehr schnell einfach auch an unseren Grenzen angelangt. Und dann würde ich also sehr gut überdenken und sehr weise entscheiden, ob ich an dieser Stelle überhaupt weiter trainiere. Denn wenn ich jetzt weiter trainiere, dann hat das natürlich unter anderem auch zur Folge, dass ich meine Signale, die ich vorher sehr sorgfältig aufgebaut habe, gegebenenfalls schwäche. Und dass ich das Tier für eine Leistung belohne oder das Verhalten verstärke, obwohl das eigentlich schlechter als der gewohnte Standard ist. So. Und das bedeutet natürlich, dass, also Signalkontrolle ist das eine, aber was ja noch viel wichtiger ist, ist, dass das Tier in so einer Situation ja gar nicht mehr mit positiven Emotionen im Training dabei sein kann, sondern es wägt eigentlich die ganze Zeit an, welches Bedürfnis ihm denn jetzt eigentlich wichtiger ist. Und eigentlich hat es diese Entscheidung ja sogar schon getroffen, nämlich das Trinken ist gerade wichtiger, wenn es sich nicht mehr auf das Training mit Futterverstärkung konzentriert. Das heißt, in so einer Situation würde ich persönlich nicht weiter trainieren, sondern erstmal darauf achten, dass das Bedürfnis erfüllt wird. Es gibt aber ja auch Situationen, in denen haben wir zum Beispiel konkurrierende Bedürfnisse der gleichen Kategorie. Und da ist zum Beispiel das Training auf Gras ja immer wieder eine ganz große Rolle. Das heißt, ich trainiere mit dem Tier und irgendwo am Reitplatz, am Rand, wächst hochwertiges Gras und ich stehe da mit meinen Heukopfs, die einen sehr niedrigen Wert für das Tier haben. Und da ist diese Entscheidung dann schon deutlich schwieriger, weil da muss ich gucken, was ist denn jetzt auch für mich in dieser Situation wichtiger und wie kann ich da mit dem Tier einen Kompromiss finden. Eine Option wäre da tatsächlich zu sagen, ich nehme das Pferd ans Seil und stelle die Option, zum Gras zu gehen, gar nicht erst zur Verfügung. Damit kann das Pferd meiner Meinung nach viel besser umgehen, weil es sich auf die Situation einstellen kann, als wenn ich jedes Mal, wenn das Tier zum Gras läuft, das Tier dann am Halfter nehme und quasi da wieder wegzerren muss, im schlimmsten Fall. Aber wir wissen ja, wie das in der Praxis aussieht. Entweder wird das Pferd dann vom Gras quasi vertrieben oder man greift ins Halfter und zieht das Pferd quasi mit dem Kopf aus dem Gras. Und ich glaube, dass in der Praxis nur sehr wenig Leute so viel Trainings-Know-how haben oder so gut trainiert haben, dass sie mit normalen Signalen da in der Lage sind, das Pferd aus dem Gras wieder abzurufen, weil dann hätten sie das Problem ja im Vorfeld schon gar nicht. Und von daher finde ich es in so einer Situation deutlich besser, die Wahl zu begrenzen. Entweder durch gutes Management, also sprich, ich trainiere da, wo es möglich ist und da und nicht da, wo es nicht möglich ist, wie Alexandra Kurland immer so schön sagt, zum Beispiel eben nicht auf Gras oder ich sperre den Bereich entsprechend ab. Auch das ist ja eine Option, ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, wenn ich da jedes Mal ein Seil spannen muss oder so. Aber lieber nehme ich den Aufwand für mich in Kauf, als dass ich dem Tier unangenehme Erfahrungen zumute sozusagen. Das geht also durchaus. Die schlechteste Variante ist es meiner Meinung nach in so einer Situation, das Ganze einfach mit Druck zu lösen, was ja, wie ich gerade schon sagte, häufig der Fall ist, wenn ich das Pferd immer wieder in den Fehler reinlaufen lasse. Wenn ich allerdings nicht das Bedürfnis erfüllen kann, dann würde ich das auch sehr schnell dem Pferd quasi mitteilen und nicht jedes Mal diesen Fehler wieder in Kauf nehmen und das Pferd dann doch wieder drüber wegtrainieren sozusagen.
Also das würde ja schon bedeuten, ich könnte schon bevor das Training beginnt erstmal darauf achten, dass mein Pferd satt ist oder jedenfalls in den letzten 1-2 Stunden was gefressen hat und dass, bevor ich es raushole aus dem Laufstall, vielleicht nochmal beim Wasser vorbeigehe, damit ich wenigstens Grundbedürfnis Wasser und Fressen schon mal abhaken kann.
Ja, absolut. Das ist auch grundsätzlich immer eine weise Entscheidung zu checken, ob die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und das hatte ich in der Vergangenheit vor allen Dingen natürlich mit Pferden, die begrenzten Zugang zu Futter haben oder sogar vielleicht in der Box stehen. Die sind natürlich dann deutlich weniger motiviert, wenn man mit sehr niedrigwertigem Futter haben, wenn sie auch hochwertiges Futter frei zur Verfügung hätten sozusagen. Und von daher Grundsättigung vor dem Training sicherzustellen und auch, dass das Pferd ausreichend getrunken hat, ist super wichtig, damit wir hier nicht permanent Management betreiben müssen und ständig wieder intervenieren müssen, weil das Pferd dann doch zum Wasser oder zum Futter zieht. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, das durch gutes Management zu begrenzen, weil ich zum Beispiel nur einen Reitplatz habe, der mit Gras umwachsen ist, dann führt meiner Meinung nach am Ende kein Weg daran vorbei, sein Training einfach gut zu gestalten und genau diese Situation zu trainieren. Aber eben nicht, indem man einfach so tut, als wäre da kein Problem, sondern indem man wirklich mit sehr einfachen Aufgaben erstmal beginnt. Wie zum Beispiel kann das Pferd in der Mitte des Reitplatzes neben mir stehen, ohne ständig zum Gras zu laufen. Sprich, 4 Füße am Boden, Nase geradeaus. Und dann kann ich mich langsam der Graskante mal nähern und erst wenn das möglich ist, kann ich mal anfangen mit schwierigeren Aufgaben. Und ich muss das natürlich auch dauerhaft berücksichtigen. Das heißt, wenn ich neue Aufgaben trainiere, dass ich das nicht direkt in der Nähe des konkurrierenden Verstärkers mache. Und das ist einfach echt ein Prozess, den, ja, ich glaube, viele Leute sind sich dessen nicht bewusst, wie schwierig das für das Tier eigentlich ist. Denn das macht es ja nicht mutwillig, sondern dass es einfach genetisch so programmiert, dass es immer den hochwertigsten Verstärker nimmt. Und wenn dann noch Hunger im Spiel ist, dann natürlich noch mal mehr. Und da müssen wir einfach lernen, uns darauf einzustellen und auch ein Setup zu schaffen, in dem wir überhaupt positiv trainieren können.
Es gibt ja Situationen, in denen ich meinem Pferd keine freie Wahl geben kann. Also ich denke jetzt daran, absoluter Notfall, der Tierarzt kommt. Und ich gehe davon aus, dass etwas passiert, was ich noch nicht trainiert habe. Wie kann ich für das Pferd eine Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit sicherstellen, wenn es in einer Trainingseinheit oder in einer Situation keine Wahl gibt?
Ja, in solchen Situationen gilt natürlich weiterhin so positiv wie möglich und so wenig unangenehm wie möglich. Aber wir wissen alle, dass es eben manchmal Situationen gibt, in denen müssen wir Zwang anwenden. Und das kann man jetzt auch mal so sagen, ohne das zu beschönigen. Weil wenn wir dem Pferd keine Wahl lassen, dann ist es letztlich genau das, nämlich Zwang. In so einer Situation kann ich natürlich zu Beginn mal so ein Mikrotraining mache und gucken, kann ich mit weitestgehend positiven Methoden vielleicht drüber wegfüttern. Vielleicht habe ich ein Signal, was super gut aufgebaut ist, wie zum Beispiel den Halftergriff, bei dem das Pferd gelernt hat, den Kopf still zu halten, wenn ich ins Halfter greife. Und ich kann das nutzen, um die Maßnahme durchzuführen, also zum Beispiel eine Spritze oder die Wurmkur. Damit riskiere ich aber natürlich auch, dass ich möglicherweise das Setup, also die Umgebung oder das Signal, den Halftergriff in dem Moment, ein bisschen vergifte. Wenn das allerdings in einmal von 100 Mal auftritt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Signal nicht vollkommen kaputt ist. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie unangenehm die Situation jetzt ist. Also wenn es etwas ist, was mit großen Schmerzen verbunden ist, dann ist es sowieso schwierig, darüber positiv wegzutrainieren. Dann kann ich fast davon ausgehen, dass ich mir in so einer Situation das Signal erstmal kaputt mache und man es dann wieder auftrainieren muss. Hat natürlich den Vorteil jetzt erstmal, dass ich im besten Fall eben gar nicht so viel Zwang anwenden muss, weil ich so viel positive Geschichte habe und das dann quasi einmal kurz blöd ist für das Tier und dann aber wieder positiv. Ja, also jetzt ein ganz simples Beispiel, Wurmkurspritze, 9-mal mit super hochwertigem Futter, 1-mal mit doofem Futter, sind aber unterm Strich immer noch 90% positiv. Sehr, sehr simpel. Im besten Fall komme ich in so einer Situation halt einfach mit meinem Training so weit, dass ich gar nicht mit Zwang arbeiten muss. Das kann aber in so einer Situation halt einfach lange dauern. Wenn ich jetzt das Hängertraining beispielsweise nehme und das Pferd möchte nicht auf den Hänger, dann kann ich natürlich erstmal quasi das Pferd gar nicht vorwarnen, sondern sagen, ich guck mal, wie weit ich jetzt mit meinen positiven Ansätzen komme. Und wenn das 2 Stunden dauert, dann dauert das 2 Stunden. Ich muss da einfach irgendwann abwägen, welche der beiden Varianten, also klar zu sagen, hier gibt's jetzt keine positive Lösung mehr, das heißt, ich mache das mit so viel Druck wie nötig, aber mit so wenig wie möglich, oder zu sagen, ich trainiere jetzt so lange, bis das Pferd auf dem Hänger ist und wenn ich dann noch 3-mal Pause machen muss, dann mache ich das trotzdem. Wenn ich Letzteres mache und ich trainiere da gerade 3 Stunden und am Ende sage ich, okay, funktioniert nicht, jetzt muss ich doch Druck anwenden, dann habe ich mir natürlich die ganze Vorarbeit trotzdem erstmal versaut, weil ich ja keine positive Historie habe. Also es gibt da immer mehrere Varianten und man kann nicht sagen, die eine Variante ist besser oder schlechter, sondern man muss es von ganz vielen Faktoren abhängig machen und man muss gucken, dass man für sich abwägt, mit welcher unangenehmen Konsequenz für sich selber man besser leben kann, glaube ich.
In der Ausbildung Medical Trainer bei der Nina Steigerwald haben wir beispielsweise auch gelernt, dass wir durch einen markanten Unterschied an uns, also entweder einen Geruch oder ein Kleidungsstück oder die Corona-Zeit hat mich dazu inspiriert, eine Maske zu tragen. Also beispielsweise auch, wenn der Tierarzt, der Zahnarzt kommt. Denn wenn das Pferd sediert ist, kann ich leider auch nicht mehr, befinde ich mich leider auch nicht mehr in einem Trainingskontext. Das heißt, ich habe jetzt begonnen, in unangenehmen Situationen eine Maske zu tragen, weil das einfach, denke ich, sehr deutlich ist, dass da was anders ist. Ich lasse dann auch die Futtertasche weg und genau, also dass man dem Pferd durch irgendwelche Äußerlichkeiten signalisieren kann, ich weiß nicht, ob signalisieren jetzt das richtige Wort ist.
Ankündigen.
Ankündigen, genau, dass etwas anders ist. Ich habe vorher schon, während du gesprochen hast, so ein bisschen nachgedacht, dass man einfach auch vielleicht anders den Kontext aufbrechen kann, indem man zum Beispiel an einem ganz anderen Ort sich befindet, ein ganz anderes Halfter-Equipment, whatever, verwendet. Ich weiß nicht, wie du beispielsweise dazu stehst, einfach eine andere Person zu fragen, beispielsweise meine Stallbesitzerin, da ist der Piwi, da kann ich ja auch nicht gewährleisten, dass meine Stallbesitzerin immer positiv verstärkt mit meinem Pferd arbeitet. Insofern weiß der Piwi, ich gehe davon aus, dass er weiß, dass da keine positive Verstärkung zu erwarten ist. Genau, einfach die zu fragen, das zu machen. Wie stehst du dazu? Hast du da noch irgendwelche Ideen dazu?
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Auch da ist es halt wieder so ein bisschen von individuellen Faktoren abhängig. Aber was man halt auf jeden Fall weiß, ist, dass wenn man dem Tier signalisiert, jetzt ist hier an dieser Stelle keine Wahl möglich oder auch keine positive Verstärkung möglich, dass sich der Stress des Tieres dadurch einfach reduziert, weil es eine gewisse Vorhersehbarkeit hat. Das Pferd kann sich darauf einstellen und auch auf die neue Situation einstellen. Und da ist es natürlich dann auch ein bisschen davon abhängig, was genau nach so einer Ankündigung passiert. Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich zum Beispiel sage, immer wenn ich die Gerte in der Hand habe, longieren wir konventionell. Oder ob ich sage, immer wenn ich eine Maske aufhabe, tut es gleich richtig weh. Ja, also da ist es ja auch noch ein bisschen abhängig davon, ist das Folgende dann ein Trainingskontext, wo immer noch sauber trainiert werden kann, oder ist einfach unspezifischer Schmerz danach zu erwarten? Weil in dem einen Fall werde ich wahrscheinlich auch kein Pferd haben, was dann freudig sagt, los, lass uns longieren. Aber wenn ich das Pferd dann an der Hand habe, wird es wahrscheinlich gut mitmachen im Rahmen seiner Möglichkeiten, wenn danach gut trainiert wird. Wenn ich das mit der Maske mache und danach ist unspezifisch Schmerz zu erwarten, dann wird das sehr wahrscheinlich dazu führen, dass beim Anblick der Maske zumindest der Puls ein bisschen hoch geht. Ja, aber da ist dann einfach der Vorteil, dass das Tier sich außerhalb dieser Situation sicher sein kann, dass es keine unangenehmen Konsequenzen zu erwarten hat. Und das ist auf jeden Fall für das übrige Training und den übrigen Umgang einfach eine ganz wichtige Geschichte, dass das Tier weiß, ich habe nichts Unangenehmes zu erwarten, außer in den Situationen.
Von einer ganz spannenden Studie gehört, ganz unprofessionell, kann ich jetzt leider nicht sagen, von wem. Vielleicht kann ich das noch herausfinden und dann noch in der Infobox anhängen. Und zwar gab es da zwei Versuchsgruppen in einem Altersheim. Bei der einen Gruppe wurde der Besuch von Verwandten und Bekannten angekündigt und bei der anderen Versuchsgruppe wurde er nicht angekündigt. Und die zweite Versuchsgruppe mit dem nicht angekündigten Versuch, da sind die Menschen sogar früher verstorben und hatten einen deutlich höheren Stresspegel. Und ich habe mir dadurch mitnehmen können, dass es sehr wichtig ist, etwas anzukündigen und dass ich dadurch Stress vermeiden kann. Auch der Klicker kündigt Futter an und es wird ja empfohlen, wenn man mit positiver Verstärkung und mit dem Klicker arbeitet, dass man nicht unbedingt ohne Klick Futter gibt. Und ich denke, das hat alles eben mit diesem Thema Ankündigen zu tun und man kann so viel Stress dadurch vermeiden.
Ja, absolut. Also Vorhersehbarkeit ist ja die Grundlage dafür, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Denn wenn ich nicht weiß, was gerade passiert, bin ich ja gar nicht in der Lage, überhaupt eine gute Entscheidung zu treffen. Dann kann ich in so einer Situation ja nur noch managen. Die Situation ist ja dann schon eingetreten. Und von daher absolut ist es absolut richtig, dass man eine gewisse Vorhersehbarkeit einstellt. Und ja, im Prinzip sind wir da wieder ganz am Anfang, nämlich bei Signalkontrolle. Ja, wenn die nicht gut ist, dann ist im Prinzip auch keine Vorhersehbarkeit möglich. Wenn ich immer Dinge anders mache, dann hat das Pferd überhaupt nicht die Möglichkeit, eine gute Entscheidung zu treffen und dementsprechend den Verstärker sich zu erarbeiten sozusagen.
Stimmt, ja. Cool. Da schließt sich der Kreis.
Hast du noch zu dem bereits Gesagten ergänzende Vorschläge, einem Tier ein Mitspracherecht einzuräumen?
Ja.
Gerade wenn wir zum Thema Entscheidung...
Ja, man sollte auf jeden Fall die Wahl einschränken und nur die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Das ist ja auch etwas, was viele Leute oft nicht berücksichtigen, dass sie dem Pferd überhaupt Entscheidungen ermöglichen, indem sie bestimmte Optionen zur Wahl stellen, sondern das Pferd auf den Platz stellen und sagen, such dir mal was aus, was du jetzt machst. So, und das ist für das Tier ja eigentlich auch eine sehr stressige Situation. Das kann man an sich selbst ja auch gut feststellen, wenn man im Restaurant sitzt und die Karte ist riesig an Auswahl, dass es total stressig ist, weil man weiß, man muss sich jetzt innerhalb einer bestimmten Zeitspanne irgendetwas aussuchen und hat überhaupt nicht die Möglichkeit, erstens das gut zu überdenken. Man hatte auch vorher nicht die Möglichkeit, sich darauf einzustellen, welche Optionen es gibt. Und letztlich hat man dann auch immer das Gefühl, dass man gar keine richtige Entscheidung treffen kann, weil es so viele Entscheidungen sind und man gar nicht sagen kann, welche ist denn davon jetzt besser oder schlechter. Deswegen ist es sehr häufig viel sinnvoller, nur eine begrenzte Auswahl an Optionen zur Verfügung zu stellen und quasi so eine Vorselektion schon zu treffen, was in dieser Situation überhaupt Sinn macht. Ja, also ich finde, man muss auch nicht überall 100 Optionen anbieten. Manchmal ist es auch einfach eine gute Idee, die richtige Option entsprechend so zu gestalten, dass das Pferd sie gerne ausführt.
Gerne, leicht und fehlerfrei, ne?
Korrekt.
Ja, und da würde mich einfach auch nochmal, oder da passt das Thema, finde ich, auch wieder ganz gut dazu, wenn du verschiedene Optionen anbietest, sagen wir die Wippe, die Matte und noch 3-4 andere Dinge, würde sich das Pferd dafür entscheiden, was es gerne tun möchte, oder würde es sich dafür entscheiden, was hochwertig belohnt wurde, beziehungsweise ja, was sich immer wieder für das Pferd gelohnt hat?
Das wissen wir nicht.
Nein. Also, was denkst du? Wie schätzt du das ein?
Ja, also tatsächlich ist meine Antwort, das wissen wir nicht. Wir können in so einer Situation nur interpretieren. Das hat ja ganz viel auch mit der Historie zu tun. Also wenn wir jetzt all diese Optionen auf dem Reitplatz haben und das Pferd läuft als erstes zur Wippe, dann kann das natürlich sein, dass es gerade richtig Bock hat zu wippen. Aber wir wissen nicht, hat es gerade Bock zu wippen, weil es sich gut anfühlt, weil es in der Vergangenheit so viel Verstärkung gegeben hat. Oder wippt es gerne, weil es sich einfach gut anfühlt und es sich vielleicht in seinem Körper da ganz besonders wohl fühlt. All diese Sachen können wir ja nicht einwandfrei sicherstellen. Und da gibt es ja auch mittlerweile alternative Ansätze zum Klickertraining, die genau dieses Thema aufgreifen. Aber selbst da können wir nicht sagen, ist es intrinsisch motiviert oder ist es, weil wir am Anfang vielleicht entsprechende Verstärker präsentiert haben, die sehr, sehr lange nachwirken. Und wir können ja auch nicht sagen, dadurch, dass wir den Verstärker reduzieren, ist es mehr intrinsisch. Es kann ja auch genau das Gegenteil sein. Es kann ja sein, dass das Pferd sich dann noch mehr anstrengt, weil es nur ab und an mal den Verstärker gibt, wenn wir dann beim Thema variable Verstärkung sind. Also so richtig beantworten, einwandfrei, kann man diese Frage meiner Meinung nach nicht.
Ja, und da haben wir uns nämlich auch schon öfter Gedanken zu gemacht. Fand ich jetzt auch nochmal spannend, deine Rückmeldung dazu zu hören.
Ja, also ja. Glaube ich nicht, dass man das einwandfrei sagen kann. Man kann nur sein Pferd beobachten. Man kann natürlich auch mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich das jetzt nicht mit Futter verstärke, macht das Tier das denn weiter? So richtig intrinsisch kann man wahrscheinlich nur dann davon ausgehen, wenn das Pferd in einem Nicht-Trainingskontext trotzdem diese Option wählt. Und das kommt ja durchaus auch vor.
Klickertraining wird ja oftmals als anti-autoritär bezeichnet und vor allem wahrscheinlich dann, wenn es um das Thema Wahl und Kontrolle geht oder wenn das berücksichtigt wird im Training. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich finde das überhaupt nicht anti-autoritär, weil anti-autoritär heißt ja eigentlich nur, dass der Lerner machen kann, was er will, ohne dass das in irgendeiner Weise Konsequenzen für ihn hat. Und das ist ja eine Situation, die kann man gar nicht herstellen. Ja, also das ist ja auch nur so ein Hirngespinst, sage ich mal, von Leuten, die sich mit Lerntheorie nicht auseinandergesetzt haben. Das klingt jetzt ein bisschen böse, ist aber gar nicht so gemeint. aber es kann ja kein Verhalten ohne Konsequenzen geben. Also wir kommunizieren ja immer, wir verhalten uns immer und es gibt auch immer irgendeine Konsequenz. Und das, was wir im Training mit positiver Verstärkung ja machen, ist, natürlich beeinflussen wir Verhalten. Es geht ja auch gar nicht anders, weil wir ja dafür verantwortlich sind, dass das Tier sich in unserer Umwelt zurechtfindet und weil wir ja auch also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Tier einen bestimmten Zweck erfüllen muss, aber letztlich ist das ja trotzdem der Fall. Ja, und das, was wir mit positiver Verstärkung machen, ist, wir versuchen das Ganze so zu trainieren, dass das Pferd bestmöglichen Benefit dafür hat. So, das heißt auch, dass das Pferd natürlich Nein sagen kann, aber ein Nein bleibt ja trotzdem nicht ohne Konsequenzen. Aber die Konsequenzen im Training mit positiver Verstärkung sehen anders aus. Die suche ich nämlich erstmal bei mir. Ich sage dann nicht, das musst du jetzt trotzdem machen, sondern ich überlege mir, warum sagt das Pferd in dieser Situation Nein und wie kann ich gegebenenfalls aus dem Nein ein später machen oder ein jetzt vielleicht doch, ohne dass ich das Tier zumindest körperlich unter Druck setze. Und ich kann durch meine Kenntnis über das Konzept Wahl und Kontrolle versuchen sicherzustellen, dass ich in so einer Situation nicht einfach nur sage, ich nehme jetzt einen Verstärker, der so hochwertig ist, dass das Tier das trotzdem macht und sich dann zwischen zwei Übeln sozusagen entscheidet, sondern ich kann dann gucken, dass ich meinen Trainingsansatz so wähle, dass ich vielleicht erstmal nochmal kleinschrittiger trainiere, dass ich vielleicht das erstmal in einem anderen Kontext trainiere oder dass ich auch vielleicht in so einer Situation sage, ich trainiere das heute gar nicht, sondern ich überlege mir, wie kann ich das nächste Mal besser machen. Und weil ich weiß, wie Training funktioniert, habe ich nicht gleich die Angst davor, in so einer Situation das Training abzubrechen und mir dadurch quasi das Verhalten für die Zukunft auch kaputt zu machen, sondern ich bin ganz entspannt dabei, dann zu sagen, okay, wir trainieren das heute nicht, wir haben da jetzt nichts verloren, im schlimmsten Fall gibt es halt keinen Verstärker, aber das Pferd hat ja gleich eh wieder Futter. Ja, also von daher anti-autoritär ist es ja nicht. Das Tier hat ja trotzdem immer noch die Kontrolle über mich sozusagen. Wir glauben ja immer, Signalkontrolle funktioniert andersrum, nämlich ich gebe ein Signal und das Tier führt das Verhalten aus. Aber eigentlich funktioniert das ganze Konzept ja nur deshalb so gut, weil das Tier glaubt, dass es uns mit seinem Verhalten kontrolliert. Und von daher kann man nicht sagen, dass das anti-autoritär ist, sondern wenn man es genau nimmt, ist es einfach nur eine andere Form von Autorität. Und Autorität als solches ist ja auch nicht schlecht. Das hat ja auch was mit Kompetenz zu tun.
Ja, ich finde, du hast das, was wir eben alles besprochen haben und auch schon im ersten Teil damit sehr, sehr gut zusammengefasst und auch sogar noch ein schönes Fazit gezogen. Möchtest du noch was ergänzend zu unserem Thema heute Wahl und Kontrolle sagen? Weil ansonsten würde ich hiermit das Thema schon fast schließen.
Ja, ich finde tatsächlich, dass das ein guter Schlusspunkt ist und trotzdem möchte ich nochmal an unsere Verantwortung appellieren. Es stellt sich ja sehr häufig die Frage, ob Konditionierung überhaupt ethisch vertretbar ist ob es überhaupt vertretbar ist, das Verhalten des Tieres zu beeinflussen, weil es übergriffig von Seiten des Menschen ist. Aber wir haben halt einfach eine Verantwortung gegenüber dem Tier, dass ich in unserer so komplexen Umwelt zurechtfinden muss. Und dann ist es unsere Verantwortung, die bestmöglichen Methoden zu treffen oder zu finden, anzuwenden, uns entsprechend weiterzubilden, die dem Tier zumindest das an Entscheidungsmöglichkeiten weitergeben, was wir in vielen anderen Situationen dem Tier eben nicht ermöglichen können, weil es einfach durch die ganzen Restriktionen unserer Umwelt so eingeschränkt ist. Und das gibt, glaube ich, einfach nochmal ganz viel Lebensqualität zurück, die sich dann auf das Gesamtwohlbefinden des Pferdes auswirkt.
Ja, das finde ich absolut richtig.
Ja, cool, kann ich nur unterschreiben. Wir stellen unseren Gästen zum Schluss immer die drei selben Fragen. Die erste lautet, wie hat sich die Beziehung zu deinem Tier verändert, seitdem du über positive Verstärkung arbeitest?
Das ist ja etwas, was mal ganz subjektiv ist, weil man ja selber erstmal beurteilen muss, hat sich denn die Beziehung tatsächlich verändert? Und oft merkt man das ja gar nicht zuerst am Verhalten. Wir sprachen ja während der Aufnahme auch schon mal darüber, dass sich das Verhalten des Pferdes eventuell am Anfang gar nicht so verändert, weil dann noch andere Verstärker mitspielen. Und Tarek und ich haben ja auch eine sehr intensive und lange Geschichte mit anderen Trainingsmethoden. Und tatsächlich habe ich erst dadurch wahrgenommen, dass die Beziehung früher nicht so gut war wie heute, dass das Pferd angefangen hat, auch eigene Entscheidungen zu treffen, die nicht im ersten Moment meinen Wünschen entsprachen. Ja, dass er sich getraut hat, auch mal Nein zu sagen an der Stelle, weil er gewusst hat, dass das für ihn jetzt keine unangenehme Konsequenz mehr hat. Das ist, erstmal führt das natürlich dazu, dass man denkt, was für eine Katastrophe, ich habe alles kaputt gemacht. Aber eigentlich ist das was richtig, richtig Gutes, weil das bedeutet, dass das Pferd zu seiner eigenen, eigenständigen und eigentlichen Persönlichkeit wieder zurückfindet und anfängt, eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist ganz maßgeblich für eine gute Beziehung, dass beide Parteien in der Lage sind, auch Nein zu sagen, weil sie wissen, dass das für sich keine unangenehme Konsequenz bedeutet.
Ja, dann kommen wir doch direkt schon zur zweiten Frage. Wo siehst du Grenzen der positiven Verstärkung?
Also man kann jetzt natürlich ganz simpel sagen, die Grenzen der positiven Verstärkung sind da, wo ich meine eigenen Grenzen habe. Denn tatsächlich gibt es ja immer eine Lösung mit positiver Verstärkung. Aber wir müssen natürlich abwägen, in welchen Situationen diese praktikabel sind. Und wenn es darum geht, dass zum Beispiel Gefahr für Leib und Leben besteht, dann muss man in so einer Situation natürlich Entscheidungen treffen, die auch bedeuten, dass man jetzt unangenehm auf das Tier einwirkt, zum Beispiel mit Strafe oder auch einfach mit Massivdruck oder auch mit Schmerzreizen. Das sind, glaube ich, auch die Grenzen der positiven Verstärkung, insbesondere da, wo ich dauerhaft Dinge dem Tier abverlange, die mit sehr unangenehmen Konsequenzen verbunden sind, weil das Tier nicht in der Lage ist, sie zu leisten. Also wenn ich zum Beispiel permanent über den Möglichkeiten des Tieres hinweg trainiere, wie es ja sehr häufig leider auch in der Sportreiterei ist, das ist jetzt nicht grundsätzlich Sportreiter-Bashing, aber viele Leute würden an diesen Punkt mit positiver Verstärkung nicht so kommen, weil sie ein Pferd haben, was eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, diese Leistung dauerhaft zu erbringen. Und dann ist man mit positiver Verstärkung durchaus auch an eine Grenze gestoßen, die man hier nicht lösen kann. Nicht unter den Voraussetzungen und mit den Ansprüchen, die man an diese Aufgabe stellt.
Wie sehr lebst du positive Verstärkung?
Ich gucke auf jeden Fall immer, dass ich Situationen hinterfrage und Bedürfnisse meines Gegenübers auch erkenne. Und das schützt mich durchaus davor, vorschnell ja zum Beispiel jemanden auch zu verurteilen. Wenn ich ein Gespräch führe und ich bekomme eine Antwort, die mir nicht gefällt, das kann man ja jetzt mal so subjektiv so sagen, weil sie nicht meinem Wissensstand entspricht oder auch einfach nicht meiner Meinung entspreche, dann bin ich durchaus in der Lage, mich zu fragen, wie kommt mein Gegenüber jetzt zu dieser Aussage und welches Bedürfnis steht dahinter und dann trotzdem noch eine sachliche Diskussion zu führen und nicht sofort in emotionale Rage zu verfallen. Von daher, das hat für mich ganz viel mit positiver Verstärkung zu tun, nämlich nicht vorrangig damit, jemanden oder ein Tier etc. zu manipulieren, sondern bedürfnisorientiert zu trainieren, zuzuhören, zu kommunizieren und die Bedürfnisse und Aussagen, das Verhalten etc. des Gegenübers zu hinterfragen und sich dann zu überlegen, macht es an dieser Stelle zum Beispiel Sinn, weiter zu trainieren oder auch zu kommunizieren? Ja, in diesen Zeiten ja auch ganz wichtig. Oder beendet man das Gespräch hier erstmal, muss man vielleicht eine andere Situation schaffen? Also einfach so positiv wie möglich mit den Dingen zu arbeiten, die gegeben sind und sich nicht ständig darüber zu ärgern, warum etwas jetzt nicht funktioniert.
Spannend, vor allem immer wieder spannend zu hören, wie unterschiedlich die Antworten sind. Und ich kann aber trotzdem jeder Antwort total zustimmen.
Ja.
Und war wirklich super spannend mit dir. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und deinen Beitrag, den du in der Welt der positiven Verstärkung leistest. Und ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei gewesen bin. Ich wünsche euch noch ganz viele erfolgreiche Sendungen mit ganz viel Input und Wissen für eure Zuhörer.
Ja, und ich möchte mich abschließend auch von euch beiden verabschieden, aber vor allen Dingen von Silvia. Und ja, toll, dass du die Zeit für uns aufgebracht hast und für unsere Hörer und Hörerinnen und uns ganz viel kostbaren Input gegeben hast. Also herzlichen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst.
Jederzeit wieder.
Wunderbar, das ist ein gutes Angebot, auf das wir sehr wahrscheinlich nochmal zurückkommen werden. Kleiner Finger.
Wir können ja nur gemeinsam die Welt für unsere Pferde und für alle anderen Tiere ein bisschen besser machen. Alleine funktioniert das nicht. Ne? Also, sag ich mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in unserer Infobox.
Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Pfiatti, bis zum nächsten Mal.
Ciao und machet jod. Oh Gott, sollen wir das echt nehmen? Ja,